Der Berliner Bergpodcast. Ausgewählte Geschichten rund um die Sektion Berlin des Deutschen Alpenvereins.
So, dann starten wir mit unserer ersten offiziellen Folge vom Podcast, Berliner Bergpodcast. An den Mikrofonen haben wir diesmal den Sahand.
Und den Sebastian. Grüß dich, grüßt euch, liebe Zuhörenden.
Und wir haben als Interviewgast heute den Dr. Harald Fuchs. Das ist unser Vorstandsvorsitzender vom Verein. Und ich würde auch den Harald mal bitten, dass du dich einmal vorstellst, bitte.
Ja, schönen guten Morgen erstmal hier. Danke für die Einladung. Wie du es gerade gesagt hast, mein Name ist Harald Fuchs. Ich bin jetzt seit rund 2 Jahren Vorsitzender der Sektion. Ich glaube, 2019 hatte ich erst kommissarisch das übernommen als Vorsitzender und dann in der Mitgliederversammlung entsprechend gewählt worden. Jetzt sind wir im Jahr 2021. Vorher war ich für einige Jahre im Vorstand für den Ausbildungsbereich verantwortlich und damit auch stellvertretender Vorsitzender. Und bevor dieses passiert ist, war ich dann auch in der Sektion Ausbilder, als ich etwa 2010 wieder zurück nach Berlin gekommen bin.
Okay, und das sind ja jetzt erstmal schon die Sektionsthemen. Also ich würde gerne noch mal ein bisschen vorweggreifen, einmal über dich als Person so. Also wie alt bist du, woher kommst du, was sind so deine beruflichen Hintergründe?
Ja, ich bin jetzt, lass mich überlegen, 62 Jahre werde ich jetzt relativ bald. Beruflich ist es so, ich habe eine Ausbildung als Geologe durchgeführt in der FU Berlin, habe dann auch in dem Thema mit dem Schwerpunkt digitale Bildverarbeitung und Geochemie promoviert und parallel dazu dann noch einen Wirtschaftsingenieur gemacht. Mit dem hatte ich damals die Überlegung, entweder bleibe ich in der Forschung und habilitiere oder ich gehe in die Industrie, Bergbau oder IT. Und letztendlich hatte ich mich dann für die IT-Branche entschieden, damals ein sehr gutes Angebot von der IBM bekommen. Das ist jetzt über 30 Jahre her. Und von daher jetzt beruflich die letzten 30 Jahre mit einem Arbeitgeber, nämlich der IBM, die Möglichkeit gehabt, viel internationale Erfahrung zu sammeln, die mich in viele Länder und auch in viele Städte gebracht haben, dazu geführt haben, dass ich auch zeitweilig nicht in Berlin gelebt habe, aber dann eben, ich hatte es gerade gesagt, 2010 wieder nach Berlin zurückgekommen bin.
Sehr schön. Wir sind ja Berliner Bergsteiger-Podcast und möchten natürlich über deine alpinistischen Hintergründe wissen. Wann bist du denn überhaupt dem Verein beigetreten? Wann bist du überhaupt das erste Mal mit alpinen Sportarten in Berührung gekommen?
Ja, ich bin ein Westberliner Insulanerkind und es war so, dass ich in den 60er und Anfang der 70er Jahre mich schon immer für die Berge interessiert hatte. Meine Eltern hatten mich halt mit in die Berge auch genommen. Interessant wurde es immer für mich dann, wenn meine Eltern aufhören wollten, nämlich oberhalb der Hütten. Aber habe eigentlich nicht den Kontakt zum Klettern gehabt, womit das eigentlich mich immer gereizt hat. Und als ich dann mal in der Zeitung davon gelesen hatte, als in der Schule war, dass jetzt ein neuer Kletterturm in Berlin gebaut worden ist am Teufelsberg. Das war Anfang der 70er Jahre, habe ich gesagt, das probiere ich einfach mal aus. Und war zum Ergebnis, dass ich dann sehr schnell dort eingestiegen bin und dort dann auch entsprechend geblieben bin. Also der Einstieg als Berliner Kind kam ganz klar über den künstlichen Kletterturm Teufelsberg Mitte der 70er Jahre.
Und bist du da in einer Gruppe eingestiegen oder in einem Kurs?
Sowas in der Form gab es damals nicht, sondern das war eigentlich der Treffpunkt in Berlin für die Klettergilde. Und was man gemacht hat, ist einfach sich den anderen angeschlossen und von den anderen und mit den anderen letztendlich gelernt hat. Und der Kletterturm war ja nicht ein Selbstzweck, sondern der Kletterturm war dann das Trainingsgebiet, um dann sehr schnell in die Mittelgebirge zu gehen, zusammen eben in der damals aus meiner Sicht sehr gut existierenden Jugendarbeit. Da sind wir in den Harz gefahren, in die Fränkische Schweiz gefahren, also in die verschiedenen Mittelgebirge. Und kurze Zeit danach ging es dann auch gemeinsam mit den Erfahrenen und den Größeren halt auch in die Alpen, erst in die Ostalpen, später dann auch in die Westalpen. Und nach 2-3 Jahren war es dann das erste Mal Chamonix im Mont-Blanc-Gebiet und das hat dann halt schon Spaß gemacht. Aber es gab nicht die Struktur in der Form wie heute Kurse, sondern man ist mit den Erfahrenen mitgegangen und hat von den Erfahrenen gelernt.
Sehr gut. Und wo bist du jetzt so unterwegs? Also deine Lieblingsgegend in den Bergen?
Wo bin ich am liebsten unterwegs? Am liebsten bin ich unterwegs in den Bergen in einer Gegend, wo es möglichst wenig Infrastruktur gibt. Ich bin derjenige, der eigentlich in der gesamten Zeit, wo sich es entwickelt hat, für mich versucht hatte, Gebiete zu finden, und das meine ich jetzt wirklich weltweit, wo einfach noch keine Wege vorhanden sind, keine Infrastruktur da ist und man eigentlich die wirkliche Ursprünglichkeit kennenlernt. Für mich ist das letztendlich auch ein bisschen eine Zeitreise. Wenn ich mir überlege, Beispiel, wenn man nach Grönland geht, dann ist Grönland etwa vergleichbar dem, wie die Alpen am Ende der letzten Eiszeit vor rund 15.000 Jahren waren. Wenn ich mir die skandinavischen Nationalparks ansehe, die relativ weit im Norden sind, wo es immer noch das Jedermannsrecht gibt und eben nicht eine Infrastruktur vorhanden ist, dann ist es etwas, was vergleichbar ist der Alpen, ich würde mal sagen, vor 70, 80, 90 Jahren. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten fasziniert, hier wirklich die Ursprünglichkeit kennenzulernen und auf sich selbst gestellt zu sein. Am letzten Ort der Zivilisation zu beginnen, dann auch wirklich in eine Natur zu gehen, die ursprünglich ist und von da aus zu dem nächsten Punkt der Zivilisation wieder anzukommen.
Was war denn deine schönste oder deine am meisten geprägte Tour, was du bis jetzt hier gemacht hast?
Oh, das ist ein Sammelsurium von vielen Dingen. Manchmal ist es so, dass wirklich eine Biwaknacht auf einem Gipfel eines Berges faszinierend war und selbst wenn das nur im Vorgebirge der Alpen war. Aber ich sag mal so, das prägnanteste und umfangreichste ist sicherlich das, was ich über diese Polarexpedition gemacht habe, um ein Beispiel zu nennen, die Überquerung des grönländischen Inlandeis von der Ostküste zur Westküste, wo man eben, ich sag mal, auch, wie ich es gerade beschrieben hatte, von der Philosophie auf sich selbst alleine gestellt ist und dann eben auch von der Navigation an dem Punkt ist, wo man sagt, gut, von hier aus musst du jetzt in direkter Linie rund 400 Kilometer einfach mal geradeaus laufen, versuchen möglichst wenig Abweichungen zu haben, weil du lässt ja nicht permanent das GPS laufen, sondern du versuchst es eben über natürliche Navigationsmittel. Und nach 400 Kilometer kommst du dann wirklich auch da an, wo du ankommen wolltest. Und von dem Orientierungspunkt geht es dann für die nächsten 100 Kilometer oder 200 Kilometer weiter. Und das ist schon für mich faszinierend, eben dann in einem, ich sag mal, Umfeld zu sein, das sehr herausfordernd ist, das, sagen wir mal, Fehler nicht verzeiht, aber auf der anderen Seite eben auch dir die Möglichkeit gibt, Dinge zu erleben, die du sonst im normalen alltäglichen Leben nicht erleben würdest.
Das hört sich alles sehr, sehr interessant an. Ich gehe davon aus, dass wir dich dann nochmal zu dem Thema einladen müssen.
Auf jeden Fall, ja. Hast du noch andere Interessen und oder so, die außerhalb des Bergsports liegen?
Ja, definitiv. Ich finde, die Vielfältigkeit ist entscheidend. Bergsport ist eine Komponente und es ist eine Komponente, die mich eigentlich wirklich jetzt seit fast 50 Jahren prägt. Aber nichtsdestotrotz, ich habe andere Dinge, die ich sehr gerne mache. Ich gehe auch gerne tauchen und damit eben auch wirklich die Balance zu haben, Berge oder Meer. Ich finde, beides ist faszinierend und Tauchen ist auch ein sehr attraktiver und vielfältiger Sport. Natürlich tue ich auch andere Dinge, die ich vor allen Dingen, wie gesagt, mit meiner Frau tue. Tauchen ist ein Thema, was ich mit meiner Frau mache. Wir gehen auch tanzen und viele andere Dinge. Aber ich sag mal, Bergsport ist einer der prägenden Elemente.
Da kommen wir dann vielleicht auch mal so in die Richtung Sektion. Also du bist, hast du schon gesagt, der Vorsitzende vom Vorstand und das machst du wahrscheinlich ehrenamtlich?
Das ist richtig, das mache ich ehrenamtlich. Vorstandsmitglieder sind durchweg ehrenamtlich, ja.
Was heißt das denn? für unsere Zuhörenden.
Was heißt es? Ich habe eben meinen Beruf, mit dem ich Geld verdiene, und ich habe eben Zeiten meines Privatlebens, das ich eben für das Hobby Berge nutze. Und ich sehe einfach die Verantwortung, das, was mir der Alpenverein in der Jugend gebracht hat, indem ich, ich sag mal, hier eine sehr gute Jugendarbeit erleben konnte und mir erlaubt hat, eben auch aus Berlin ein bisschen auszubrechen und in die weite Welt zu kommen. Denn Dinge wie Grönland kann man nur machen, wenn man letztendlich eine Vorbereitungsphase hat. Das ist ein Evolutionsprozess, den man hat. Und dem verdanke ich auch in gewissem Maße dem, was ich an Unterstützung als Kind und als Jugendlicher vom Alpenverein bekommen habe. Und von daher ist es auch ein bisschen etwas zurückzugeben, was ich mit dem, was ich hier ehrenamtlich eben versuche, in meiner Freizeit zu tun.
Das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, ein ehrenwerter. Wie kann man sich das vorstellen? Welche Aufgaben hast du so als Vorstandsvorsitzender?
Das ist eine sehr gute Frage. Eigentlich zu viel und extrem vielfältig. Man muss jetzt differenzieren, wir sind ein Verein von 22.000 Mitgliedern. Wir haben sowohl hauptamtliche Mitarbeiter in der Geschäftsstelle als auch im Kletterzentrum. Wir haben 6 Hütten, wir haben hier die 2 Gebäude und wir sind eingebettet sowohl in eine Struktur, Verbandsstruktur und gesellschaftliche Struktur in Berlin als auch eben auf Bundesebene. Und von daher ist es immer wichtig, die Balance zu finden als Vorsitzender. Einerseits sich um vor allen Dingen die strategischen Themen zu kümmern, nämlich das, wo wir uns als Sektion, als Verein entwickeln wollen und eingebunden sind in die Gesamtstrukturen. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, eben wirklich federführend mit dabei zu sein bei bestimmten Dingen, die auch ins Operative hineingeht. Letztendlich führt das auch zu einer Priorisierung. Das lässt sich nicht verhindern, weil Ehrenamt heißt, Teil seiner Freizeit dafür zu verwenden. Wenn es von, ich sag mal, Möglichkeiten her geht, könnte ich gut und gerne 60 Stunden die Woche nur alleine für den Alpenverein zubringen. So viele Themen wären da. Das ist nicht realisierbar und dementsprechend ist es vor allen Dingen eine Frage, wo ist die Priorisierung sicherzustellen, wie wir den Wandel, den wir ja momentan in der Sektion haben, aktiv mitzugestalten. Einerseits, was ich sagte, strategisch Dinge zu diskutieren, aber eben auch operativ damit zu arbeiten, dass die Dinge dann auch entsprechend in die richtige Richtung umgesetzt werden.
Du hast gerade erwähnt, dass du gut und gerne 60 Stunden in Ehrenamt oder Hauptamt für den Verein tätig sein könntest.
Nein, ich habe gerade gesagt, könnte, aber ich werde definitiv nicht kann. Von daher, die Erwartungshaltung ist halt die, ich würde gerne, also die anderen kommen mal, ich würde gerne mal mit dir darüber sprechen und wenn ich das alles summiere, dann käme ich auf 60 Stunden und da muss ich vielfältig abblocken. Das ist der Punkt. 60 Stunden definitiv ist nicht realisierbar und darf auch nicht sein.
Wie viel machst du denn? Kann man das in Zahlen dann auch ausdrücken ungefähr?
Das werde ich definitiv nicht tun, weil es ist immer noch zu viel. Und ich gerade in der Herausforderung, die wir in den letzten Jahren hatten, nämlich die Kombination Corona plus die Hochwassersituation, die wir hatten mit dem Kletterzentrum und dann kombiniert mit dem Bau des Vereinszentrums. Und diese 3 Dinge neben der normalen Sektionsarbeit, das war definitiv eine sehr herausfordernde Zeit, die zum Glück jetzt in allen 3 Belangen, ich sag mal, zu einem Ende kommt.
Da sprichst du ja auch ein Thema an. Du warst ja auch in einer Projektgruppe, Vereinszentrum, Neubau. Du bist außerdem in verschiedenen Projektgruppen noch vertreten. Magst du da mal kurz was drüber sagen, was da noch der Fokus ist momentan?
Na, ich sag mal so, wie ich gesagt habe, mein Schwerpunkt sehe ich vor allen Dingen mehr in der strategischen Form. Ja, Vereinszentrum war wichtig, weil das mussten wir voranbringen. Und es gibt für mich eben noch 2 andere Schwerpunkte, die ich als wichtig ansehe, auch für die Entwicklung der Sektion. Das eine ist das, was wir mit Projekt 150 Plus haben, weil ich einfach der Meinung bin, dass wir sind in den letzten Jahren dramatisch gewachsen. Wir haben, ich sag mal, verschiedene Strukturen ausgearbeitet mit allem, dass wir sehen, dass Menschen mit ihrem besten Engagement versucht haben, für ihre Bereiche gute Lösungen zu finden. Und es jetzt darum geht, zu sehen, wie man diese ganzen Inseln, die sich gebildet haben, zwangsweise nicht mit bösem Willen, sondern wirklich im positiven Sinne, in eine Gesamtstruktur hineinzubringen, die uns letztendlich voranbringt. Und das ist ja das, was wir versuchen wollen, mit Projekt 150 Plus zu machen. Und der zweite Aspekt ist, und das hat uns Corona gezeigt, ohne dem Startpunkt der Digitalisierung hätten wir Corona mit seiner Möglichkeit der Kommunikation durch Videokonferenzen und anderen Medien nicht so gut bewältigen können, wie wir es letztendlich getan haben. Und das sind einfach zwei Schwerpunkte, die ich sage, die bilden ein gutes Fundament für die Zukunft. Da versuche ich mich auch entsprechend mit einzubringen, dass wir dann, wenn wir diese Strukturen haben, uns dann mehr um die normalen Vereinsbelange kümmern können. Und gerade bei 150 Plus, die Mitgliederbefragung ist ein ganz wichtiges Element, zu sehen, wo wollen wir eigentlich die nächsten 10, 15 Jahre hin, um danach unsere Strukturen auszurichten.
Du hast gerade die 150 Plus Projekt angesprochen. Wir haben ja am 6.11., 7.11. hier im Vereinszentrum die Word Café, wo die Leute daran teilnehmen können. Was das genau ist und wie das alles abzulaufen hat, finden die Leute einfach auf unserer Internetseite, können sie sich das angucken und wir freuen uns über viele TeilnehmerInnen, die da kommen. Und was 150 Plus genau ist, werden wir dann in einem anderen Podcast etwas ausführlicher behandeln, definitiv.
Ja, aber um den Punkt vielleicht einfach nochmal hier hervorzuheben, mit 150 Plus, und das ist gut, wenn wir das nochmal in einem Podcast intensiver machen, ist, wir wollen uns selber für die Zukunft fit machen und damit ist es wichtig, als ein Element, wofür auch diese Word-Cafés sind, sich klar zu definieren, wo wollen wir eigentlich als Verein hin? Wo wollen wir unsere Schwerpunkte setzen? Und das wollen wir eben nicht, indem einige wenige vordenken und das in hierarchische Dinge umsetzen, sondern dass wir wirklich das reflektieren, was die Mehrzahl der Mitglieder wollen, um dann eine gemeinsame Basis für die Schwerpunkte zu haben. Und deswegen kann ich nur sagen, hohe Beteiligung und Mitwirkung ist extrem wichtig, denn jetzt definieren wir für uns, wo es die nächsten 10, 15 Jahre hingeht. Also macht mit.
Ja, dem schließe ich mich auf jeden Fall an. Mich würde mal interessieren, gibt es so Hürden außer Corona, du hast es gerade angesprochen, die so die tägliche Vereinsarbeit erschweren so für dich?
Ja, ich würde nicht sagen erschweren, aber es gibt eigentlich eine Komponente, die mir ganz wichtig ist. Wir sind ein Verein und in dem Verein sind wir hier, weil wir letztendlich Freude an der Sache haben. Und ich würde mal sagen, eigentlich durchweg alle versuchen, das Beste für dieses zu erreichen. Das führt trotzdem immer wieder zu Konfliktsituationen, weil einfach unterschiedliche Blickwinkel da sind. Und ich würde mir einfach wünschen, ein bisschen mehr Gelassenheit im persönlichen Umgang untereinander würde dazu führen, dass viele Konflikte, die sich dann einfach zwischen Menschen ergeben, nicht da sein würden oder zumindest reduziert sind, wenn man einfach ein gewisses Maß an Gelassenheit hat. Und die zweite Komponente eben auch wirklich nicht sagt, die anderen müssen machen, sondern sich überlegt, wenn ich mich da engagieren will, was kann ich eigentlich vielleicht möglicherweise dazu beitragen? Und ich glaube, wenn man diese beiden Komponenten eben wirklich betrachtet, Gelassenheit im Umgang mit anderen Menschen, wir sind nicht profitorientiert, wir sind nicht daran, irgendwelche Ziele erreichen zu wollen, die uns irgendwie monetär oder wie auch immer gestalten, sondern wir machen das hier, weil wir gemeinsam Freude an den Bergen haben, dann sind wir, glaube ich, auch viel konfliktfreier in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen.
Lieber Harald, wenn morgen jetzt nochmal Wahlen wären zum Vorstandsvorsitzenden, würdest du dich wieder aufstellen und wählen lassen? Ja oder nein und weshalb ja oder weshalb nein?
Ja, ich würde das tun, weil ich der Meinung bin, wir sind in einer Umbruchsphase und wir haben eine Entwicklung vor uns, die ich natürlich aktiv mitgestalten will. Nichtsdestotrotz würde ich mich natürlich auch zunehmend mehr darüber freuen, wenn auch weibliche Kandidatinnen möglicherweise bereit sein würden, diese Aufgabe zu übernehmen. Nach meinem Wissen gibt es noch keine Vorstandsvorsitzende in der Sektion bisher. Und warum sollte nicht auch dieser Weg machbar sein? Also es ist für mich eher eine Frage dessen, wie können wir gemeinsam die Dinge weiterentwickeln? Und ich selber sehe mich hier mehr als ein Primus inter pares, als einen Vorstandsvorsitzenden. Das klingt sehr hochtrabend. Und wie gesagt, unter der Prämisse gemeinsam mit zusammengestalten, warum nicht auch dann unter der Prämisse, wie ich es gerade genannt hatte, eine weibliche Vorstandsvorsitzende. Und dann denke ich mir mal, sollten wir das dann auch umsetzen.
Das ist ein guter Weg. Was würdest du dir denn wünschen, so wenn du jetzt über den Podcast an die Hauptamtlichen, Ehrenamtlichen und die Mitglieder herantrittst? Gibt es irgendwas, was du ihnen über diesen Weg sagen wollen würdest, außer mehr weibliche Mitglieder nach vorn?
Na, ich würde das, was ich versucht hatte, eben schon gerade zu sagen, einfach, dass wir nicht vergessen, warum sind wir hier? Die Intention ist als Verein, wir haben eine gemeinsame Interessenslage, wir wollen Dinge machen in den Bergen, wie auch immer wir die Berge definieren. Und mit einem gewissen Maß an Gelassenheit an Dinge heranzugehen, machen wir uns alle das Leben sehr viel leichter. Und wenn wir das eigentlich verinnerlichen, dann ist auch das, was wir hier erleben können, sehr viel stressfreier als manchmal sicherlich in der Vergangenheit und gerade mit Corona, wo es eben doch einen höheren Stresspegel gab. Wenn man das eben dann reduzieren kann, das würde ich mir wünschen. Das ist dann, macht die Sachen alle viel leichter.
So, liebe Leute, jetzt kommen wir zu einer letzten, fast dritte Phase von unserem Podcast. Da haben wir den lieben Harald eine kleine Hürde gestellt. Du kriegst jetzt von uns 6 Fragen gestellt mit Entweder-Oder-Fragen und du musst dich einfach ganz schnell für die eine oder andere Antwort entscheiden.
Die spontane Schnellraterunde.
Okay.
Also, ich fange mal an. Klettern in der Halle oder Skitour in den Bergen?
Skitour in den Bergen.
Hütte oder Zelt?
Zelt.
Bier oder Wein?
Wein.
Berlin oder Zermatt?
Zermatt heißt was?
Zermatt.
Ah, Zermatt. Nee, denn Berlin.
Buch oder Kino?
Buch.
Hund oder Katze?
Beides.
Gut.
Weil wir haben beides zu Hause.
Okay.
Sehr schön.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall für deine Antworten und ich fand es mega spannend, jetzt einmal dich auch so aus einer privaten Ecke auch mal zu hören. Ich hoffe, die Zuhörer auch. Und also erstmal vielen Dank noch. Und wir werden dich sicherlich nochmal einladen zu verschiedensten Themen. Und ich sag mal auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören.
Genau. Ich fand es sehr spannend. Ich hoffe, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer dann auch vielleicht jetzt verstanden haben, was du hier in dem Verein machst, was deine Aufgaben sind. Und ich hoffe, dass wir mit diesem Format dann auch mehr Leute dem Verein nahe bringen können oder näher bringen können.
Genau. In Kontakt treten kann man natürlich auch mit uns, wenn ihr nochmal Fragen habt, an podcast@dhv-berlin.de könnt ihr eure Fragen richten oder Themenwünsche einreichen. Wir sind da.
Vielen Dank, lieber Harald. Wenn ein letztes Wort oder?
Ja, ich sage auch einfach mal danke für die Einladung. Auch mir hat das Gespräch sehr gut gefallen. Danke euch.
Dankeschön. Danke, liebe Leute, und bis demnächst.
Tschüss. Ciao.
Tschüss.